Also dem Luchs geht es gar nicht so schlecht in Deutschland. Da hat sich echt in den letzten Jahren hat sich der Bestand stabilisiert, ist ganz langsam gewachsen. Aber man muss sagen, dass der Luchs laut roter Liste auch nach wie vor als vom Aussterben bedroht gilt.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Leonie Weltgen, Biologin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim WWF Deutschland. In diesem Podcast möchte ich mit meinen KollegInnen vom Wildtierteam über aktuelle Themen sprechen, die das Zusammenleben von uns Menschen mit Wildtieren wie Wolf, Wiesent, Luchs und Elch betreffen. Zu Gast sind die unterschiedlichsten ExpertInnen aus Forschung, Landwirtschaft und Naturschutz, die mit uns diskutieren, die Situation vor Ort schildern oder berichten, wie sie sich für die Koexistenz mit Wildtieren einsetzen.
Der WWF präsentiert WWF Insider auf ein Café mit Wildtieren in Deutschland.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu WWF Insider. Unser heutiges Thema lautet Internationaler Tag des Luchses. So unterstützen wir den Luchs in Deutschland. Zu Gast bei uns heute sind Wissenschaftler Dr. Michael Hertfelder, der die Arbeitsgruppe Wolf und Luchs an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt FVA leitet und auch die Rückkehr des Luchses nach Baden-Württemberg begleitet, sowie unser Wildtierexperte und Programmleiter Moritz Klose. Ja, warum sprechen wir heute über den Luchs? Wir sprechen über den Luchs, weil am Sonntag, letzten Sonntag am 11.06., wir den 6. Internationalen Tag des Luchses gefeiert haben. Da machen wir verschiedene Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit für den Luchs. Und das liegt unter anderem auch daran, dass diese heimlichen Tiere bei uns in Deutschland noch nicht so richtig angekommen sind. Das heißt, es gibt noch nicht so viele Tiere. Wir gehen aktuell ungefähr von 135 Luchsen aus, die hier frei bei uns in Deutschland leben. Also noch viel Arbeit liegt vor uns, um eine stabile Population zu erreichen. Aber dazu später mehr. Und deshalb sprechen wir heute über unsere Arbeit vor Ort, was wir so machen, wie unsere Vision für den Luchs in Deutschland ist und auch, wie das Zusammenleben von Mensch und Luchs in Zukunft funktionieren kann oder auch schon jetzt klappt. Jetzt steigen wir ins Thema ein und Moritz, ich würde dich einmal bitten, den Luchs für uns zu beschreiben. Also was ist das für so ein Tier? Wie sieht er aus? Was macht ihn aus?
Ja, guten Morgen, hallo auch von mir. Der Luchs, man sieht ihn ja im Hintergrund hier bei mir, genannt Pinselohr als Spitzname. Und das ist auch eines der markanten Kennzeichen tatsächlich. Der Luchs ist ein Raubtier oder ein großer Beutegreifer. Das heißt, er ernährt sich von anderen Tieren, also von Pflanzenfressern vornehmlich, von Rehen. Rehe sind die Hauptbeute, aber in Richtung Hochgebirge auch Gämse oder Füchse gehören auch mal dazu oder eben kleinere Säugetiere. Er ist ein sehr heimlicher Waldbewohner, lebt also wirklich überwiegend im Wald, braucht den Wald als Rückzugsort. Er ist ein Pirsch- und Lauerjäger, das heißt, er hat sehr große Reviere und lauert er auf umgestürzten Baumstämmen oder auf Felsen auf die Beute, eben auf die Rehe und wartet da lang, bis so ein Tier vorbeikommt. Was macht ihn aus vom Aussehen? Ich sagte schon, die Pinselohren, also diese Pinsel über den Ohren. Bis heute ist nicht so ganz geklärt, wozu die dem Luchs überhaupt dienen. Da gibt es verschiedene Erklärungen. Kann er damit vielleicht besser bestimmen, woher der Wind kommt, um also auch besser seiner Beute aufzulauern. Das ist eine mögliche Erklärung. Auch der Backenbart ist sehr markant und man erkennt es auch so ein bisschen bei mir im Hintergrund. Er hat ein sehr dichtes Fell und eine markante Fellzeichnung. Und bei Micha unten auf dem Luchsbild sieht man das auch sehr gut. Diese Punkte, die sind also individuell bei jedem Luchs verschieden angeordnet und das heißt, man kann also wirklich aufgrund des Fellmusters einen Luchs wie bei einem Fingerabdruck mehr oder weniger individuell erkennen und das macht man sich auch zunutze beim sogenannten Monitoring, wenn man also Luchse beobachtet, zum Beispiel mit Hilfe von Kameras, von Fotofallen, dann kann man die also wiedererkennen anhand ihres Fellmusters. Das ist also schon was Besonderes bei den Katzenartigen allgemein. Ich meine, das ist auch bei Tigern so, aber zum Beispiel beim Wolf, der hat jetzt nicht so ein Fellmuster, ne? Oder auch Rehe, Hirsche, die sind anhand ihres Fellmusters ja nicht individuell zu erkennen. Ja, so viel vielleicht dazu, wer der Luchs ist und was ihn so ausmacht.
Ja, kann man sich jetzt sehr gut auf jeden Fall vorstellen. Warum haben wir denn als WWF den Luchstag ins Leben gerufen, Moritz? Kannst du uns dazu nochmal irgendwie die Geschichte erzählen? Also es ist jetzt auch schon der 6. Luchstag.
Ja, Wahnsinn, schon der 6. Luchstag, genau. Wir haben das vor 6 Jahren im Rahmen eines länderübergreifenden Projektes, das war das Three Links Projekt, ins Leben gerufen. Und dieses Projekt, da haben sich mehrere Länder, Tschechien, Österreich, auch Italien und in Deutschland, Bayern, zusammengeschlossen, um gemeinsam grenzübergreifend, länderübergreifend etwas für den Schutz des Luchses zu tun. Denn Luchse kennen keine Ländergrenzen. Sie wandern zwischen verschiedenen Ländern umher. Und da haben wir gesagt, Mensch, wir wollen ja Aufmerksamkeit schaffen für dieses Tier, für den Luchs, für die Gefährdung des Luchses, für den Schutz des Luchses. Und deshalb haben wir im Prinzip diesen Aktionstag ins Leben gerufen. Es gibt ja eine ganze Reihe solcher Aktionstage, Tag des Wolfes, Tag der Biodiversität. Und den 11. Juni haben wir jetzt eben jedes Jahr, nehmen wir den zum Anlass, um auf den Luchs aufmerksam zu machen. Es gibt ganz viele Aktionen dazu, mittlerweile europaweit. Das ist wirklich toll, also auch zu sehen, wie viele Länder in Europa jedes Jahr eigentlich dazukommen und den Tag des Luchses auch feiern. Und das sind Mitmachaktionen vor Ort, das sind Filme, das sind Online-Aktionen, also eine ganze bunte Palette.
Ja, dann würde ich mir noch gerne mit euch anschauen, wie es dem Luchs aktuell in Deutschland geht. Ich hatte ja gesagt, irgendwie ungefähr 135 Tiere leben hier. Wie sieht das gerade so aus? Wo gibt es die bei uns?
Das ist nicht der 100% aktuelle Stand. Es gibt immer so ein bisschen Zeitverzögerung im Monitoring. Das hat damit zu tun, dass jedes Bundesland selbst dafür verantwortlich ist, die Verbreitung, das Vorkommen der Luchse zu erheben. Und diese Daten werden dann in der Regel einmal im Jahr vom Bundesamt für Naturschutz zusammengefasst und veröffentlicht. Und diese deutschlandweite Veröffentlichung, die hat es jetzt aber 2 Jahre nicht gegeben, einfach aus unterschiedlichen Gründen. Das heißt, das ist hier nicht der ganz aktuelle Stand, aber stimmt trotzdem so ungefähr von der Verbreitung, insbesondere der Hauptvorkommen. Und die Hauptvorkommen sind tatsächlich in Bayern, in Ostbayern, vor allen Dingen im Bayerischen Wald. Aber man sieht auch da oben so ein bisschen oberhalb, das ist der Oberpfälzer Wald, da gibt es auch einzelne Luchse. Und in Bayern hat tatsächlich auch die Rückkehr der Luchse nach Deutschland begonnen. Deutschland war mehr oder weniger 150 Jahre lang luchsfrei. Es gab nur einzelne Luchse, weil sie eben bejagt waren, weil sie nicht unter strengem Schutz standen. Und so ging es vielen Ländern in Mittelwesteuropa. Der Luchs wurde zurückgedrängt, wurde ausgerottet. Und in den 70er Jahren hat man in der Schweiz begonnen, Luchse wieder anzusiedeln. Und das geschah dann eben auch in den 80er Jahren in Bayern, im Bayerischen Wald, beziehungsweise grenzübergreifend in Tschechien, im Tschumava-Nationalpark. Und das heißt, diese bayerisch-böhmisch-österreichische Population, also auch grenzübergreifend, das ist im Prinzip das älteste Luchsvorkommen in Deutschland, wenn man so möchte. Und dann begann in den frühen 2000er Jahren der Harz Luchse freizulassen. Und das ist die zweite große Population. Im Prinzip ist das auch das größte Vorkommen in Deutschland allein, gerade mit rund 100 Tieren im Harz und um den Harz herum. Und dann eben noch im Pfälzerwald. Das ist das jüngste Wiederansiedlungsprojekt, wo zwischen 2016 und 2020 20 Luchse freigelassen wurden aus der Slowakei und aus der Schweiz. Und man sieht aber auch so einzelne Punkte zwischen diesen großen Kernpopulationen. Und über Baden-Württemberg sprechen wir auch gleich noch ein bisschen genauer. Und tatsächlich kehren hier eben auch seit einigen Jahren einzelne Luchse zurück. Und also diese großen Kernpopulationen sind total wichtig, aber man sieht, es gibt eben Lücken zwischen diesen Populationen. Und das ist auch eine der Hauptgefährdungsursachen eigentlich des Luchses, dass die Populationen relativ isoliert sind. Und man will jetzt halt schaffen, dass die Populationen besser miteinander vernetzt sind. Also das heißt, dass Luchse aus den einzelnen Regionen in die anderen Regionen wandern können, sich miteinander fortpflanzen können, um auch eine gute genetische Durchmischung zu schaffen. Also das heißt, deine Frage war ja, wie geht's dem Luchs? Also dem Luchs geht es gar nicht so schlecht in Deutschland. Da hat sich echt in den letzten Jahren hat sich der Bestand stabilisiert, ist ganz langsam gewachsen. Aber man muss sagen, dass der Luchs laut roter Liste auch nach wie vor als vom Aussterben bedroht gilt, weil es verschiedenste Gefährdungsursachen gibt und weil sich tatsächlich die Vorkommen relativ langsam nur vergrößern. Also das ist nicht so eine Populationsdynamik, wie man das zum Beispiel mit Wolf kennt. Ne? Da sieht man, okay, ja, jedes Jahr irgendwie wachsen die Zahlen sehr beständig und gut. Aber beim Luchs, wenn man sich überlegt, seit 50 Jahren gibt es schon wieder Luchse in Deutschland, also im Bayerischen Wald. Und es sind, wie du sagtest, 135, mittlerweile sind es ein bisschen mehr, bis zu 200 vielleicht, ganz grob geschätzt, ist das trotzdem nicht so viel. Also da ist nach wie vor viel oder einiges zu tun tatsächlich, um den Bestand dauerhaft in Deutschland zu sichern.
Du hast jetzt ja schon gesagt, dass es einiges zu tun gibt. Lass uns doch mal schauen, welche Projekte der WWF so unterstützt, was wir für den Luchs machen.
Ja, also im Bayerischen Wald, da waren wir im Prinzip seit 10, 15 Jahren mit dabei. Da gibt es eben schon lange Luchse. Und da geht es vor allen Dingen darum, für Akzeptanz für den Luchs zu werben. Denn da ist tatsächlich ein großes Problem Wilderei, also illegale Tötung von Luchsen. Wir unterstützen da das Luchs-Projekt Bayern, Luchs Bayern e.V. Die machen viel Öffentlichkeitsarbeit vor Ort, haben auch jahrelang das Monitoring unterstützt. Also da ist es, denke ich, einfach wichtig, dass man die Menschen vor Ort, die mit dem Luchs leben, die dem Luchs gegenüber vielleicht auch kritisch eingestellt sind, dass man sie versucht mitzunehmen und dass man wirklich auch versucht, entschieden und gezielt eben gegen Wilderei, illegale Tötung vorzugehen. Da haben wir jetzt auch verschiedene Projekte, wo wir tatsächlich das Thema Strafverfolgung angehen wollen, wo wir mit Polizei, Staatsanwaltschaft, Juristen zusammenarbeiten, um die Strafverfolgung von Wilderei ja besser in den Griff zu bekommen. Im Pfälzerwald waren wir bei der Wiederansiedlung mit dabei. Da haben wir das Luchs Life Pfälzerwald Projekt unterstützt und haben da im Prinzip viel Bildungsarbeit auch vor Ort gemacht. Das Projekt, die Wiederansiedlungen, die Freilassungen sind jetzt vorbei, aber natürlich geht es jetzt darum, trotzdem auch den Bestand weiter zu beobachten, wie entwickelt er sich. Im Harz ist der WWF engagiert sich der WWF nicht großartig. Und neue Projekte gibt es jetzt aber eben in Baden-Württemberg und in Thüringen. Und da sind wir selbst auch mit dabei. Und in Thüringen sind wir sogar mit dem BUND zusammen, sind wir Projektumsetzer. Das heißt, unser Kollege vor Ort, der Max, unser Projektleiter, der Markus vom BUND, die werden tatsächlich die Luchse dann dort freilassen und machen die ganzen Vorbereitungen. Also da sind wir wirklich direkt mit vor Ort. Und wir sind sogar noch außerhalb von Deutschland aktiv zum Luchs, denn es ist auch wichtig, sich in Europa für den Schutz des Luchses einzusetzen. Du und ich, Leonie, wir waren ja gerade in Italien die letzten Tage und waren da bei einer Luchsfreilassung dabei. Sammy, wenn du Lust hast, kannst du ja nochmal die Europakarte zeigen. Dann können wir uns nochmal angucken, wieso eigentlich auch der grenzübergreifende Luchsschutz so wichtig ist. Denn ich sagte ja schon, in Deutschland sind die einzelnen Vorkommen isoliert voneinander. Aber wenn man sich Europa anguckt, die Luchspopulationen in Europa, auch hier ist eigentlich so die Vision, der Wunsch aller Luchsschützer, dass sich diese einzelnen Vorkommen in den unterschiedlichen Regionen, dass im Prinzip diese Lücken dazwischen geschlossen werden und dass sich die Luchse länderübergreifend miteinander austauschen können, also miteinander paaren können. Und deshalb waren wir jetzt gerade, man sieht da unten Südostalpen, wir waren also in Norditalien und da wurden jetzt in den letzten Wochen 5 Luchse freigelassen, um eben diesen wichtigen Trittstein, man spricht davon Trittstein oder Stepping Stone, um so kleine neue Populationskerne zu schaffen. Hier mit dem Ziel eben, dass die Populationen in den Dinariden, also Kroatien, Slowenien, sich mit den Vorkommen in Österreich, in den Kalkalpen, beziehungsweise dann in den Nordostalpen, in der Schweiz, in Österreich irgendwann mal verbindet. Genau, deshalb sind wir also auch bei diesem italienischen Projekt aktiv. Das Live-Links-Projekt ist ein großes Projekt, was jetzt auch in Slowenien und Kroatien aktiv war. Das haben wir auch mit unterstützt. Wir wollen halt diese Vision, wir wollen damit dazu beitragen, dass diese Vision einer großen europäischen verknüpften Glux-Gemeinschaft mehr oder weniger irgendwann Realität wird. Genau.
Ja, danke Moritz für den Überblick, wie es dem Lux hier in Deutschland geht, woran wir arbeiten und ja, auch wo sich die Tiere überhaupt hier oder auch in Europa aufhalten. Jetzt würde ich gerne mit dir, Micha, über die Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten im Zusammenleben von Mensch und Lux sprechen und natürlich dann auch nochmal genauer auf das Projekt in Baden-Württemberg eingehen. Als erstes mal, wie sieht denn deine Arbeit mit dem Lux überhaupt aus?
Ja, guten Morgen auch in die Runde und es freut mich sehr, dass wir hier die Möglichkeit haben, über den Lux zu sprechen. Meine Arbeit, ich bin eben in Baden-Württemberg im Arbeitsbereich Lux und Wolf tätig und wir haben hier verschiedene Aufgaben, die uns das zuständige Ministerium übertragen hat. Also einerseits, so das Klassische ist das Monitoring, das heißt, wir sind die Stelle, bei der eben Hinweise aus der Bevölkerung gemeldet werden können, wenn jemand denkt, er hat einen Lux gesehen oder wenn es zum Beispiel ein totes Reh gibt, wo der Jäger oder die Jägerin sagt, das kenne ich so nicht, das ist eigenartig, könnte das der Lux sein, dann kann man sich eben an uns wenden und wir haben dann ein Netzwerk von Wildtierbeauftragten bei uns in den Landkreisen. Das sind also ausgebildete Personen, die dann diese Kontrollen machen. Wir sind auch teilweise dann selber draußen vor Ort, um eben zu schauen, war das jetzt der Lux oder nicht. Das ist so die eine Aufgabe, das Monitoring. Und darüber haben wir natürlich dann auch so einen Überblick, wie viele Luchse gibt es denn jetzt nachweislich bei uns. Und wir haben das ja vorhin auf der Karte gesehen, dass es in Baden-Württemberg wirklich nur sehr vereinzelt solche Tiere gibt. Also das Monitoring ist so das eine. Dann haben wir als Forschungseinrichtung auch den klaren Forschungsauftrag. Und hier haben wir in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, zum Lux in Baden-Württemberg sehr viel gemacht. Und ein wesentlicher Aspekt war auch mal zu schauen, wie ist denn die Eignung von Baden-Württemberg, insbesondere des Schwarzwaldes als großes Waldgebiet. Sind da Luchse prinzipiell auch heute noch, finden die da einen ausreichend geeigneten Lebensraum? Und da vergleichen wir dann eben die Daten aus der Schweiz, weil dort ja Luchse im Jura, in den Alpen vorkommen, dann mit unserem Lebensraum hier, haben da entsprechende Modellierungen gemacht und konnten dann eben auch zeigen, ja, der Schwarzwald hat eine sehr hohe Eignung. Also Forschungsprojekte ist so etwas, was wir auch immer wieder machen. Wir telemetrieren auch Tiere. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der dann auch so zum dritten Baustein bei uns dazu gehört, nämlich Wissenstransfer. Wir haben auch diese Aufgabe ganz klar und sehen das als sehr wichtig an, auch als Fachstelle wirklich neutral Wissen zu vermitteln. Da unterscheiden wir uns ja jetzt von Naturschutzorganisationen, die dann auch so politische Ziele verfolgen, sondern wir wollen wirklich transparentes Wissen kommunizieren und besendern dafür eben auch Luchse. Und das ist natürlich so etwas, was sehr selten passiert, was aber für viele, die vielleicht an meine Arbeit denken, so das Normale zu sein scheint, im Wald draußen unterwegs zu sein und Luchse fangen und besendern und wieder freilassen, kommt aber sehr selten vor. Aber wenn, ist das natürlich ein totales Highlight. Und diese Daten, die dann von den Luchsen über die Halsbänder an uns kommen, die vermitteln wir dann eben auch an interessierte Personen aus der Jägerschaft beispielsweise. Und das ist so eben der dritte wichtige Baustein, dieser Wissenstransfer und auch die Diskussion mit den Menschen über den Lux. Was hat das für einen Effekt auf mich als Jägerin, als Jäger, wenn der Lux kommt? Was habe ich vielleicht für Bedenken? Und da ist so diese Konfliktmediation auch noch ein wichtiger Baustein bei uns. Das sind so die Arbeiten, die wir routinemäßig abdecken. Und jetzt kommt eben noch die Bestandesstützung des Luxes hinzu. Da reden wir wahrscheinlich nachher nochmal genauer drüber.
Ja, genau. Du hattest jetzt ja das schon angesprochen, dass ihr auch viel mit JägerInnen sprecht oder FörsterInnen. Was gibt es denn da so für Herausforderungen oder auch Konfliktfelder in Bezug auf den Lux?
Ja, es gibt natürlich sehr, sehr unterschiedliche Themen. Und wir haben das auch an eine Kollegin, die Angela Lüchtrath, hat dazu auch promoviert, wirklich zu diesen Konflikten rund um den Luchs. Und die hat das so schön aufgeteilt in so reale, handfeste Konflikte. Also sprich, ein Luchs tötet beispielsweise ein Schaf. Und der Tierhalter oder die Tierhalterin haben dann eine Betroffenheit. Das sind so Konflikte, oder es werden Wildtiere vom Luchs erbeutet, wo dann die Jäger eine gewisse Betroffenheit erleben. Das sind so die einen Aspekte, die aber beim Luchs tatsächlich eher etwas im Hintergrund nur sozusagen agieren oder stehen. Und was gerade in Baden-Württemberg in den letzten Jahren eher ein Thema war, in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, das sind so die Konflikte, die sich rund um die Gruppen, die sich mit dem Luchs befassen, stattfinden. Die also gar nicht so speziell was mit dem Luchs zu tun haben, sondern da gab es ganz früher sehr vehemente Forderungen, jetzt muss der Luchs ausgewildert werden. Dabei wurde ignoriert, dass es eben Konflikte gibt zwischen Luchsbefürwortern und Luchskritikern und Gegnern. Also alt einhergebrachte Konflikte zwischen Jagd und Naturschutz beispielsweise. Und wenn man dann eben sagt als Naturschützer, jetzt wollen wir den Luchs rauslassen, dann wird das von Seiten der Jagd häufig so verstanden, als ob jetzt auch noch die Jäger überflüssig gemacht werden sollen. Ja, jetzt kommt der Luchs und soll unsere Arbeit machen. Die Werte des Naturschutzes setzen sich jetzt durch gegenüber den Werten der Jagd. Das war früher wirklich sehr, sehr kritisch, sehr polarisierend. Und seit 20 Jahren arbeitet in Baden-Württemberg und auch in vielen anderen Ländern, arbeitet man sehr übergreifend zwischen verschiedenen Akteuren. Also Luchsbefürworterinnen, Luchsgegnerinnen, die sind mittlerweile, oder viele haben verstanden, dass es einen Dialog braucht und dass man gemeinsam die Bedürfnisse und die Sorgen der anderen wirklich ernst nehmen muss. Und gerade hier in Baden-Württemberg, die Luchs-Initiative ist ein Verein, die sich da sehr engagiert, die sich sehr gewandelt hat. Ganz ursprünglich waren das so Förster, die gesagt haben, wir wollen den Luchs unbedingt. Und mittlerweile ist das ein völlig andere Herangehensweise. Man versucht im Dialog zu sein und eben nicht mehr mit der Brechstange irgendwas zu erreichen. Und das ist etwas, was den Konflikten, den Themen auch gerecht wird, die rund um den Luchs so stattfinden.
Ja, du hast jetzt ja schon gesagt, dass der Dialog zwischen den Gruppen eigentlich so das Wichtigste ist. Aber gibt es noch andere Dinge, die wichtig sind, um eine Koexistenz von Mensch und Luchs zu erreichen oder zu halten, also neben dem Dialog?
Also natürlich braucht es eben auch für diese realen Probleme, die punktuell auftreten können, auch Lösungsansätze. Und wenn jetzt beispielsweise Luchse auf Nutztiere übergreifen, was ja sehr viel seltener passiert als bei den Wölfen, dann braucht es da auch Instrumente, um diese realen Probleme zu entschärfen. Rein rechtlich gesehen ist es natürlich so, der Luchs ist ein Wildtier. Und wenn der eben auf ein Schaf übergreift und ein Schaf tötet, dann ist das rein juristisch gesehen einfach ein Naturereignis, wie jetzt ein Blitz oder sowas, das der Tiere auch töten kann. Aber es ist schon klar, weil Luchse und andere große Beutegreifer so lange nicht mehr hier heimisch waren, dass es eine große Herausforderung ist für Tierhalter, Tierhalterinnen, sich auf diese neue Situation einzustellen. Und da haben insbesondere Naturschutzverbände, aber auch in der Regel die Landesregierung selber in allen Ländern, wo es Luchse gibt, in allen Bundesländern gesagt, wir wollen da die Betroffenen eben nicht alleine lassen. Und dann gibt es eben Ausgleichszahlungen, um diesen Schaden zumindest mal finanziell auszugleichen. Es gibt dann auch Unterstützung, um beispielsweise Gehege, wo Dammwild drin steht, dann aufzurüsten, dass der Luchs da nicht mehr reingeht. Also das sind so Aspekte, die wichtig sind. Und ganz entscheidend ist es natürlich wirklich, die Betroffenen, gerade die Jägerinnen, Jäger, mit einzubinden in das Management des Luchses und eben nicht die Forschung von Seiten der einer Behörde zu betreiben und das ganze Management so von außen vorzugeben, sondern wirklich zu schauen, wie können wir die Leute einbinden. Und das machen wir beispielsweise durch Jäger, Jägerinnen, die die telemetrierten Luchse bei uns begleiten, die auch Luchs-Info-Points, die vom WWF ja teilweise auch finanziert wurden, begleiten und also Stationen errichten, wo regelmäßig Informationen da sind zum Luchs. Und natürlich Vortragsarbeit ist auch etwas, was ganz wichtig ist, um real Wissen auf die Fläche zu bringen.
Ja, wenn ich mir das so anschaue, ist ja auf jeden Fall das Ziel deiner Arbeit, so ein wirklich friedliches oder zumindest eine Koexistenz irgendwie miteinander zu schaffen. Du hast ja auch schon gesagt, dass du eine Ausbildung zum Mediator gemacht hast. Ich finde, das merkt man auch, wenn du jetzt hier über das Thema sprichst, dass du da sehr ausgewogen ja, das berichtest. Aber kannst du uns noch mal so mitnehmen, was das für eine Ausbildung war und wie dir das bei deiner Arbeit hilft? Hast du das irgendwie privat gemacht oder war das wirklich quasi so ein Vorhaben, wo ihr gedacht habt, dass das wird einfach so einen Dialog verbessern?
Ja, also es gab eben diese Arbeit von der Angela Lüchtrath, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Die hat eben ihre Doktorarbeit 2011 abgeschlossen zu dem Thema. Und ich selber habe auch in meiner Arbeit einen Fokus gehabt auf Hintergründe für illegale Tötungen von Luchsen. Also warum übertreten Menschen Gesetze? Warum verstoßen sie dagegen? Was sind da die Hintergründe? Was motiviert Menschen, so etwas zu tun? Und bei diesen beiden Arbeiten wurde eben sehr, sehr deutlich, dass es ja im Wildtiermanagement wirklich ganz häufig um die Probleme geht, die zwischen Menschen bestehen. Und es gibt ja diesen Begriff Human Dimension of Wildlife, also so diese menschliche Dimension, die wir berücksichtigen müssen, um mit Wildtieren richtig umzugehen. Und das war für mich dann wie so ein Aha-Erlebnis damals, dass ich dachte, wow, das ist ganz spannend. Und in anderen Bereichen ist es schon seit langem ganz selbstverständlich, dass so diese Konfliktforschung, die Erkenntnisse aus Konfliktforschung mit reingehen in solche handfesten Themen. Aber so beim Luchs war das lange Zeit so ein bisschen im Hintergrund. Man hat das gar nicht so realisiert, hat gedacht, naja, wir haben doch gute Argumente für den Luchs. Das muss doch reichen. Aber in so einer Mediationsausbildung lernt man dann eben sehr genau hinzugucken und vor allem gut zuzuhören, um zu verstehen, warum oder was steckt hinter diesem Argument. Und ganz häufig haben wir in Konflikten ganz generell vorgeschobene Argumente. Und wenn man dann behutsam nachbohrt, dann versteht man irgendwann und dann versteht häufig auch erst der Betroffene oder die Betroffene, was steckt eigentlich dahinter. Ich bin zum Beispiel eigentlich ganz arg unzufrieden damit, wie ich als Jäger eine Wertschätzung von der Gesellschaft bekomme. Und weil das so ist und weil ich weiß, viele Menschen finden den Luchs aus der Stadt, viele Stadtmenschen finden den Luchs ganz arg toll, dann baut sich da so eine Abwehrhaltung auf, die gar nichts mit dem Luchs zu tun hat. Und diese Bedürfnisse wirklich zu erkennen und herauszuarbeiten, das ist so ein ganz wesentlicher Punkt in der Mediation. Also das Bedürfnis nach Anerkennung in dem Fall. Und dann ist man an der Stelle, wo man auch wirklich weiß, welche Stellschrauben sind jetzt entscheidend. Und natürlich gibt es viele Instrumente in der Mediation, die sehr technisch sind. Aber das Grundverständnis, darum geht es eigentlich, so ein Mindset zu generieren, dass es hier nicht darum geht, Menschen zu überzeugen von irgendetwas, sondern diesen Austausch auf Augenhöhe wirklich zu moderieren.
Ja, wirklich spannend. Das kennen wir natürlich bei unserer Arbeit auch, diese verschiedenen Meinungen und die Konflikte, die dadurch entstehen. Kannst du uns eigentlich ein Beispiel nennen, irgendwie von so einer, ich weiß nicht, ob das jetzt zu intern ist, aber von so einer Mediation, die irgendwie ein besonderes Problem oder einen besonderen Konflikt gelöst hat? Also jetzt zwischen FörsterInnen, JägerInnen oder der Bevölkerung?
Also tatsächlich ist ja so die klassische Mediation so ein Setting, wo man wo beide Konfliktparteien wirklich an einen Tisch kommen und dass da bewusst eben ein Thema ansprechen wollen. Und das ist ja jetzt bei unserer Arbeit weniger der Fall. Das haben wir zwar in einer landesweiten Arbeitsgruppe schon auch manchmal, dass da Naturschützerinnen und Jägerinnen gemeinsam am Tisch sitzen, aber auf Verbandesebene sind wir da nicht in der Rolle der Mediation. Da sind wir eher die Fachbehörde. Und wo es aber natürlich viel Anwendung gibt aus diesem Bereich Mediation, das ist in jedem Gespräch, das wir mit Personen aus der Jagd, aus der Landwirtschaft, aber auch beim Naturschutz führen, nämlich durch entsprechenden Dialog, durch eine Gesprächsführung, dahin zu kommen, was ist der Kernpunkt? Warum ist da jetzt gerade ein Widerstand oder warum gibt es hier kein Verständnis für die andere Seite? Und da haben wir natürlich sehr viele Vortrags- oder Diskussionsrunden geführt, wo am Anfang schon auch die Stimmung war, wir sind hier gegen den Luchs beispielsweise. Und dann im Laufe des Gesprächs, der Diskussion klar wurde, wogegen sind wir denn eigentlich wirklich? Oder was ist wirklich unser Anliegen? Beispielsweise die Wertschätzung der Jagd durch die Bevölkerung. Und wenn man das gemeinsam herausarbeitet, dann wird diese ablehnende Haltung gegenüber einem Luchs auf einmal sehr viel schwächer, ja, oder wandelt sich komplett. Und wir haben es ganz arg oft, dass eben in Gesprächen irgendwann der Satz fällt, ja, also ich habe eigentlich gar kein Problem mit dem Luchs, aber ich möchte eben weiterhin meine Jagd so ausüben, dass ich Spaß dran habe. Und wenn man da hinkommt, dann kann man schon mal nachfragen, ja, und was braucht es, damit diese Jagdausübung weiterhin Spaß macht oder damit Tierhaltung weiterhin Spaß macht? Und dann können wir versuchen, da gemeinsam das rauszuarbeiten und dann auch diese Botschaften weiterzutragen. Also da haben wir viele Beispiele und ein ganz tolles Beispiel ist so in Baden-Württemberg die Zusammenarbeit jetzt zwischen Landesjagdverband, WWF, auch die Luchs-Initiative, die in einem tollen Dialog sind, um gemeinsam zu schauen, ja, wo gibt es noch solche Probleme, die im Hintergrund schwelen? Und man kann schon sagen, dass dieses Mindset der Mediation sich mittlerweile auch auf Verbandesebene da so etwas durchgesetzt hat. Und das ist natürlich ein ganz toller Erfolg, der gemeinsam mit den Betroffenen in den letzten Jahren, Jahrzehnten hier entstanden ist.
Also würdest du abschließend sagen, dass sozusagen die Grundvoraussetzung für ein Zusammenleben von Mensch und Luchs der Dialog der verschiedenen oder im Dialog zu bleiben für die verschiedenen Gruppen oder Akteure?
Also ich würde es noch ein bisschen konkretisieren. Also der Dialog alleine reicht nicht, sondern es muss natürlich wirklich das Interesse da sein, ein ehrliches Interesse daran sein, die andere Seite zu verstehen und die Sorgen wirklich zu verstehen und gemeinsam dafür Lösungen zu entwickeln. Weil nur zuhören bringt natürlich dann auch nicht viel und zu sagen, ja, okay, verstehe ich, sondern man muss dann schon auch bereit sein, sich gemeinsam für die unterschiedlichen Wünsche einzusetzen. Also das ist natürlich nochmal ein großer Schritt und dafür braucht es ganz viel Vertrauen und dafür braucht es eine kontinuierliche, langjährige Zusammenarbeit auch der Akteure und das kann man also auch nicht ganz so einfach von oben aufdrücken, sondern das entsteht wirklich durch eine langjährige Zusammenarbeit, dieses ehrliche Interesse an der anderen Seite.
Danke für den Einblick in dieses in die Mediation und die verschiedenen Gruppen, wie die zusammenarbeiten können, um den Luchs hier in Deutschland dann langfristig auch zu haben. Wir wollen uns jetzt ja auch nochmal das neue Projekt angucken von euch in Baden-Württemberg. Wenn ich richtig informiert bin, sollen bis zu 10 Luchse bei euch ausgewählt werden. Ich meine, du hattest, oder Moritz hat das gesagt, gibt es bereits Luchse in Baden-Württemberg oder ist das jetzt quasi dann der erste Luchs, der dort heimisch werden soll?
Also tatsächlich unterscheidet sich das Projekt hier in Baden-Württemberg von den ganz frühen Wiederansiedlungsprojekten, beispielsweise im Bayerischen, also im Böhmerwald oder im Harz, unterscheidet sich dadurch, dass wir hier unmittelbar angrenzend an Baden-Württemberg im Süden in der Schweiz ein relativ großes Luchsvorkommen haben. Und relativ ist schon mal wichtig, weil vorhin auf der Karte konnte vielleicht ein bisschen der Eindruck entstehen, da gibt's ja schon überall und viele Luchse oder an vielen Stellen. Und man muss sich klar machen, dass eben die Zahlen, die Moritz vorhin auch genannt hat, auch in den angrenzenden Populationen nicht sehr viel höher sind. Also wir haben nur wenige hundert Luchse, die aktuell hier so im Verbund miteinander leben. Und das sind natürlich viel zu wenige, um eine Population zu sichern. Und in Baden-Württemberg haben wir eben angrenzend diese Schweizer Population. Und ab und zu wandern eben männliche Luchse. Wir hatten nur einmal ein weibliches Tier. Ansonsten sind es nur männliche Luchse, die nach Baden-Württemberg kommen. Obwohl das Luftlinie zwischen Schwarzwald und Schweizer Jura, das sind 5 Kilometer. Also man kann da rüber gucken, fast schon rüberspucken sozusagen. Aber dazwischen ist der Rhein, dazwischen ist Offenland, Landwirtschaft. Das sind 2 Autobahnen, das sind Siedlungsstrukturen und trotzdem schaffen es manche männliche Luchse, darüber zu kommen. Aktuell haben wir 5 Tiere in Baden-Württemberg, die territorial sind, aber eben kein weibliches Tier und auch in den letzten 20 Jahren gab es niemals die Situation, dass hier sich eine Reproduktion angedeutet hat. Sprich, wir haben hier Luchse, müssen aber den Bestand stützen, also eine Bestandesstützung durchführen, keine Wiederansiedlung, sondern eine Bestandesstützung und deswegen auch überwiegend weibliche Tiere, weil die eben grundsätzlich nicht so gerne wandern, nicht so weit wandern, die halten sich ein bisschen zurück, wenn sie an solche kritischen Strukturen wie Autobahnen etc. kommen. Da sind die Männchen so ein bisschen mutiger, haben einfach eine andere Aufgabe in der Ökologie des Luchses. Die wandern wirklich weiter und bringen die Genetik irgendwo anders hin. Weibchen machen das nicht so sehr. Deswegen eine Bestandesstützung, um eben den Männchen hier auch weibliche Tiere an die Seite zu stellen.
Wie viele Tiere erwartet ihr denn so oder könnten in Baden-Württemberg leben? Wie viele Luchse?
Ja, da ist man natürlich immer darauf angewiesen, sich das anzuschauen, wie es in anderen Vorkommen sich entwickelt hat. Und wenn wir da den Schweizer Jura als Maßstab nehmen, schweiz-französisches Jura, und diese Daten, diese Erkenntnisse übertragen auf den Schwarzwald beispielsweise, dann kommen wir da auf 70 erwachsene Luchse, territoriale Luchse, also 70 Luchs-Territorien können dort etabliert werden, maximal. Das ist aber ein Prozess, der braucht 10, 20, 30 Jahre, bis es dann mal soweit ist. Und zu Beginn werden es sicherlich sehr wenige und vereinzelte Luchse sein, die dort ihre Territorien dann aufbauen. Die Wachstumsraten, hat ja Moritz vorhin auch schon gesagt, die sind einfach sehr gering. So eine Luchsfrau, eine Katze, bekommt eben im Jahr 2 bis 3 Jungtiere und davon überlebt dann im Schnitt 1, also bis es dann erwachsen wird. Das heißt, da gibt es einen ganz langsamen Zuwachs nur. Und trotzdem ist auch klar und auch ehrlich zu sagen, ja, irgendwann soll natürlich der Schwarzwald als großer geeigneter Lebensraum von Luchsen besiedelt sein, um dann auch die Population im Jura insgesamt zu vergrößern, auch im Verbund mit Rheinland-Pfalz. Und es braucht dafür auch Luchse, die genetisch nochmal mehr Diversität reinbringen. Wir können jetzt also nicht Luchse aus der Schweiz nehmen, Weibchen und sie einfach nach Baden-Württemberg setzen, weil es der Schweizer Population auch schon genetisch nicht mehr so gut geht. Das heißt, diese Vorkommen sind aus sehr wenigen Luchsen entstanden und es braucht jetzt einfach eine Auffrischung. Und deswegen werden hier eben auch in Kooperation mit Zoos, der Zoo Karlsruhe ist auch ein wichtiger Partner im Projekt, werden dann auch Luchse gezüchtet, die genetisch wirklich sehr wichtige Diversität dann mit reinbringen. In speziellen Gehegen werden die dann großgezogen, sodass da kein Kontakt mit Menschen besteht. Und dann kommen sie eben irgendwann in die Ausbildungsregionen, die noch nicht konkret feststehen in Baden-Württemberg.
Könnt ihr in Baden-Württemberg schon abschätzen, welche Herausforderungen auf euch zukommen werden? Also gerade in Bezug auf das Bundesland oder vielleicht auch Konflikte, die sich so anbahnen?
Also ein ganz handfestes Thema ist natürlich der Straßenverkehr. Das ist auch jetzt schon so, dass wir immer wieder überfahrene Luchse haben. Von den Zugewanderten werden eben manche auch überfahren. Und das unterstreicht nochmal mehr, wie langsam so ein Zuwachs dann letztlich geht. Und das ist so die eine Seite. Dann haben wir natürlich, werden wir auch Übergriffe an Nutztieren haben. Das ist extrem selten gewesen in den letzten 20 Jahren. Also nur 2 Luchse haben sich überhaupt an Nutztieren vergriffen. Aber das kann natürlich punktuell auch mal mehr werden. Und da muss man eben mit Prävention dann dem Gehegehalter beispielsweise helfen. Und dann ist so die große Sorge, und das ist auch der Fokus im Projekt von Seiten der Jägerschaft, wie verändert sich denn jetzt der Wildbestand? Also ist die Bejagung dann noch so möglich, wie ich das gewohnt war? Muss ich mich umstellen? Reduziert vielleicht der Luchs sogar die Wildbestände? Und da gilt es wirklich viel Wissen auf die Fläche zu bringen, weil ansonsten, wenn dieses Wissen nicht da ist, schon ein Konfliktpotenzial da ist mit manchen aus der Jägerschaft, die sagen, boah, ich will das nicht, ich sehe jetzt keine Rehe mehr, das ist sicher der Luchs. Und da wissen wir aus Telemetrieuntersuchungen, nein, das ist meistens überhaupt nicht der Luchs, aber er kann einen Effekt haben. Und deswegen ist diese Partnerschaft zwischen Landesjagdverband als Projektpartner, WWF, Zoo Karlsruhe und auch die Unterstützer wie die Luchs-Initiative, da wirklich immer wieder Aufklärungsarbeit zu leisten und Vertrauen zu schaffen, das ist das Wichtigste, um diesen Konflikten vorzubeugen, weil real wird es eben nur punktuell Konflikte geben beim Luchs. Der ist sehr heimliches Tier, das Wasser entnimmt an Wildtieren. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was durch die Jagd entnommen wird oder auf Straßen ums Leben kommt. Aber die gefühlten Konflikte, die sind wichtig und die muss man wirklich ernst nehmen.
Jetzt haben wir viel so auf Jagd und Forst geguckt. Wie sieht es denn in der Bevölkerung in Baden-Württemberg aus? Wisst ihr, ob die Bevölkerung dem Luchs positiv gegenüber eingestellt ist? Oder macht ihr was, um da irgendwie das ein bisschen vorzubereiten, dass vielleicht bald mehr Luchse im Wald leben?
Das ist natürlich ein ganz großer Fokus unserer Arbeit, auch schon der letzten Jahre. Man muss vielleicht noch als dritte Gruppe nennen, die Grundeigentümer, also die Menschen, die eben die großen Wälder oder auch die kleinen Wälder besitzen, die das dann entweder in der Eigenjagd bewirtschaften oder auch verpachten oder einfach Holz machen, die haben natürlich auch Sorge, ja, was passiert, wenn jetzt so eine streng geschützte Art zurückkommt, können wir jetzt noch so wirtschaften wie bisher, muss ich beim Holzeinschlag vorsichtig sein oder wird hier auf einmal ein Naturschutzgebiet rausgemacht? Das sind auch noch so Sorgen, die man ernst nimmt und da im Dialog aufklärt, dass der Luchs zum Glück sehr unempfindlich ist gegenüber solchen punktuellen Störungen. Also wir haben tatsächlich, das ist aber schon sehr lange her, mal eine Umfrage machen lassen, auch im Rahmen der Doktorarbeiten. Aber in anderen Projekten, wo es auch Umfragen zu Luchsen gibt, zeigt sich eigentlich immer, dass der Luchs also sehr positiv besetzt ist und dass der Großteil der Bevölkerung sich freut, wenn Luchse zurückkommen. Schwierig ist ja immer bei diesen Umfragen, ländlicher Raum, städtischer Raum, ja, gibt es da die großen Unterschiede, ja oder nein? Eine neue Studie zum Wolf hat ja gezeigt, die sind anscheinend gar nicht so groß, diese Unterschiede. Aber wir haben aktuell keine Umfrageergebnisse. Wir haben aber in den letzten Jahren wirklich extrem viele Veranstaltungen gehabt, um über den Luchs aufzuklären, auch um über den Luchs zu diskutieren. Und da haben wir schon ganz klar wahrgenommen, dass der Luchs im Gegensatz zum Wolf auch nochmal auf viel mehr Offenheit stößt und auch die Jägerinnen und Jäger sich häufig mit dem Luchs, der auch im Jagdrecht ist, identifizieren können. Und spätestens, wenn dann so eine Begegnung mal stattgefunden hat, ist in der Regel der Knoten geplatzt und wir haben einzelne Jäger, die mittlerweile mehr mit der Fotofalle nach Luchsen jagen als mit der Flinte auf Wildtiere, weil da dann so eine Faszination durchaus entsteht. Aber der Luchs ist generell sehr positiv besetzt und da bauen wir auf. Wir können es da nicht drauf ausruhen. Gerade in der ländlichen Region müssen wir da schon auch im Projekt sehr viel investieren. Wir bieten den betroffenen Kommunen, aber auch den Grundeigentümern, den Jägerinnen und Jägern Gespräche an, um eben Sorgen aufzugreifen und zu überlegen, wie können wir die im Projekt und auch im Management des Luchses gut auffangen.
Ja, vielen Dank, Micha, für den Einblick in deine Arbeit und in das Luchsprojekt in Baden-Württemberg. Ich bin natürlich gespannt, wie das weitergeht und ob sich der Luchs da etablieren wird. Bayer wird dieses Gespräch auch unter anderem wegen dem Internationalen Luchstag führen. Würde ich dich, Moritz, gerne nochmal fragen, was du denn jetzt so vom Luchstag hältst. Glaubst du, wir können damit Menschen für den Luchs sensibilisieren? Hat das einen Impact auf die Einstellung?
Ja, ich glaube, der Luchstag ist einfach ein guter Anlass, um eben auf den Luchs aufmerksam zu machen. Vor allen Dingen richtet er sich ja auch viel, sag ich mal so, an die allgemeine, an die breite Bevölkerung. Aber ich glaube, er ist für uns selbst auch immer wieder eine gute Erinnerung, auch vor Ort eben auch vor Ort eben Veranstaltungen zu machen. Und das, was Micha gerade eben gesagt hat, was so ganz wichtig ist, einfach mit ins Gespräch zu kommen mit den Leuten vor Ort. Deswegen gibt es ja auch tatsächlich am Luchstag Infotische eben vor Ort oder auch runde Tische, Infoveranstaltungen. Ich glaube, ehrlicherweise darf man jetzt die Bedeutung des Luchstags auch nicht überbewerten. Nur mit dem Luchstag allein werden wir es jetzt nicht schaffen, die Akzeptanz für den Luchs in unter kritischen Menschen zu erhöhen. Aber es ist ein Baustein dabei, denke ich. Also einfach, ich glaube auch, wenn einfach mehr Menschen wissen, okay, es gibt den Luchs, was sind die Bedrohungen, was ist die Gefährdung, was kann man machen, wieso braucht der Luchs eigentlich unseren Schutz, um auch einfach mehr Verständnis dafür bei den Menschen zu bekommen, okay, wieso setzen wir uns wirklich für diese Art ein und wieso ist das wichtig? Und da habe ich ja auch gesagt, ne, es sind einfach noch wenige Tiere und es gibt Gefährdungsursachen und deswegen braucht der Luchs tatsächlich unseren Schutz. Und natürlich ist der Luchs ja in dem Sinne auch vielleicht einfach ein gutes Tier, ein gutes Thema, um auch über andere Themen des Naturschutzes ins Gespräch zu kommen, ne? Um auch über diese Konflikte, die sich vielleicht auf dem Rücken des Luchses austragen, ins Gespräch zu kommen und einfach, dass eben Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen miteinander ins Gespräch kommen. Ich glaube, dazu ist der Luchstag eigentlich ein gutes Instrument. Und wie gesagt, ich freue mich total, dass der Luchstag sich in den letzten Jahren so wie ein Schneeball tatsächlich immer weiter verbreitet hat und wirklich großen Anklang findet mit vielen Aktionen. Und eine Sache fiel mir noch ein, weil du ja gerade fragtest, Akzeptanz in der Bevölkerung und Befragung. Wir haben ja tatsächlich in Thüringen letztes Jahr eine Umfrage gemacht, wie steht es da mit der Akzeptanz in der Bevölkerung zum Luchs. Und da waren wirklich über 80% der Thüringer und Thüringerinnen haben gesagt, ja, sie würden ein Wiederansiedlungs- oder Bestandsstützungsprojekt sehr begrüßen. Und deswegen glaube ich auch, dass so die Akzeptanz in der allgemeinen Bevölkerung ist gar nicht so das Riesenproblem, sondern es ist wirklich, dass wir mit den Leuten, die eben direkt von der Rückkehr des Luchses, von der Anwesenheit des Luchses betroffen sind, dass wir mit denen ins Gespräch kommen und ihnen auch Möglichkeit geben, dass sie sich beteiligt fühlen bei der ganzen Luchsschutzarbeit, beim Monitoring, beim Management. Ich glaube, das ist sehr wichtig und das ist aber auch einfach eine sehr, sehr langfristige Arbeit. Und ich glaube, das ist auch das, was es so einfach so anstrengend, zeitaufwendig und intensiv macht. Man braucht da unglaublich viel Geduld und es ist total wichtig, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, mit den Menschen vor Ort tatsächlich ins Gespräch zu kommen, ne? Und das sehen wir in Bayern ja auch ganz stark, dass es wirklich wichtig ist, dass man sich dann mal 2-3 Stunden mit dem Jäger dort vor Ort einfach hinsetzt und sich gemeinsam Fotofallenbilder anguckt vom Luchs, gemeinsam einfach über den Luchs ins Gespräch kommt. Und ich glaube, das hat einen total wichtigen Effekt, dass man darüber eben ja, einfach auch ein bisschen Fakten über den Luchs verbreitet, auch zeigt, okay, einfach ein Verständnis zwischen Naturschutz, Jagd, Landnutzung, Forst schafft. Und das ist aber nichts, was man mit der Brechstange irgendwie hinbekommt. Und da muss man ganz viel Geduld haben. Das war tatsächlich bei uns in Thüringen ja auch ein Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wenn es diese Akzeptanz für den Luchs nicht gibt und wenn es auch keine Unterstützung von Seiten des Jagdverbandes gibt, dann werden wir dort keine Luchse freilassen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Herausforderung an uns Natur- und Artenschützer, dass man sich wirklich diese Zeit nimmt, diese Geduld hat und eben nichts mit der Brechstange versucht, ja, auf Biegen und Brechen hinzubekommen, sondern man muss wirklich, ohne die Leute vor Ort geht das nicht.
Ja, wir haben ja immer die Möglichkeit, hier Fragen mit reinzunehmen. Wir sprechen ja gerade über die Bevölkerung, die kann natürlich sich auch mal zu Wort melden, aber so wie ich das jetzt gesehen habe, haben wir jetzt noch keine Fragen im Chat oder ähnliches. Richtig, Sammy?
Ja, bisher ist noch nicht groß was eingetrudelt. Also wenn noch Fragen da sind, gerne noch stellen.
Sehr gut. Ja, wenn jetzt keine Fragen mehr zu dem Thema kommen, dann würde ich Moritz dir noch einmal das Wort geben, was so deine Prognose ist für die Zukunft für den Luchs.
Ja, wie schätze ich das ein? Also was es alles braucht, damit der Luchs hier wieder heimisch wird und eine langfristige Perspektive hat, das haben wir in Gänze, in Breite besprochen, dass wir dafür Geduld brauchen und Zeit und die Leute vor Ort mitnehmen müssen. Das ist jetzt klar, denke ich. Ich glaube, es sieht ganz gut aus für den Luchs. Also ich bin da wirklich sehr guter Dinge. Wir haben ja auch in den letzten Jahren gesehen oder sehen gerade, dass es gerade so wie so ein Zeitfenster, ein sehr gutes Zeitfenster, glaube ich, gibt für den Luchs, dass eben diese Bestandsstützungsprojekte in Thüringen, Baden-Württemberg und auch Sachsen jetzt, dass die überhaupt möglich sind, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das hängt natürlich auch viel mit den politischen Rahmenbedingungen zusammen. Und da gab es jetzt einfach, ja, vielleicht auch mutige Politiker, die gesagt haben, okay, wir machen das jetzt, wir wollen das, aus welcher Motivation auch immer. Das ist jetzt vielleicht hintergründig, aber für den Luchs sind das gerade, würde ich meinen, ganz gute Zeiten tatsächlich. Dass jetzt die Bedingungen dafür geschaffen werden, dass es eben, dass diese Lücken gefüllt werden, dass die Luchse, ja, die Luchsvorkommen sich wieder miteinander vernetzen können. Insofern bin ich da sehr guter Dinge und ich glaube, aber es braucht auch noch Zeit, es braucht noch Anstrengungen, aber ich glaube schon, dass es mit dem Luchs in den nächsten Jahren immer weiter bergauf gehen wird und dass der Luchs ja in 10, 20, 30 Jahren wieder in den meisten großen Mittelgebirgen und Waldgebieten bei uns in Deutschland ein Zuhause finden kann. Da bin ich sehr optimistisch.
Moritz, jetzt ist gerade noch eine Frage reingekommen. Du hattest ja gerade schon mal was zum Thema Thüringen gesagt. Und die Frage ist, wie steht denn die Jägerschaft zu den Wiederansiedlungsformen in Thüringen?
Ja, die Jägerschaft in Thüringen, die steht dem Projekt offen gegenüber, sage ich mal. Sie waren von Anfang an interessiert und werden ständig informiert. Wir sind da sehr im Gespräch mit dem Landesjagdverband und das ist eine offene Zusammenarbeit, würde ich sagen. Da wurden wenig Skepsis, wenig Zweifel, wenig Ablehnung gegenüber uns geäußert. Und das sind natürlich super Voraussetzungen. Da freuen wir uns natürlich total drüber. Ich glaube, man muss immer noch so ein bisschen unterscheiden zwischen ja der verbandlich organisierten Jägerschaft, ne, die also dem Jagdverband, und wie ist das mit den Jägern, die tatsächlich vor Ort dann sind. Die sind ja nicht alle im Jagdverband organisiert. Da wissen wir ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz, wie die einzelnen Jäger jetzt unbedingt dazu stehen. Aber es gibt wirklich ein Interesse fürs Projekt. Wir bilden jetzt in dem Projekt auch Luchsbeauftragte innerhalb der Jägerschaft aus. Und das heißt, die sind dann innerhalb der Jägerschaft Ansprechpartner für den Luchs, die sollen Luchshinweise aus der Bevölkerung entgegennehmen. Und insofern sind das die besten Voraussetzungen eigentlich für eine gute Zusammenarbeit zwischen Jagd und Naturschutz dort.
Cool, das klingt ja gut. Danke, Moritz. Leonie, dann nochmal zurück zu dir.
Ja, ich wollte auch nochmal zusammenfassend sagen, es hört sich ja auf jeden Fall so an, als ob es eine wirkliche Zukunft in Deutschland für den Luchs gibt. Und ja, wenn wir alle zusammenarbeiten, das auch mit der Koexistenz funktioniert. Also vielen Dank, Moritz, für deinen Beitrag und natürlich auch vielen Dank, Micha, für den wirklich spannenden und aufschlussreichen Einblick in deine Arbeit. Wir sind jetzt, wie gesagt, am Schluss vom heutigen WWF Insider. Ich hoffe, Sie konnten einige Denkanstöße mitnehmen. Wie gesagt, bei Anliegen oder Fragen an die Gäste melden Sie sich gerne bei mir. Und ja, ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und guten Start in den Tag. Ciao.
Tschüss.
Tschüss und Dankeschön.